Domradio Programmtipp.
In Köln treffen sich in diesen Tagen ja viele Katholiken zum Eucharistischen Kongress. Im Mittelpunkt der vielen Veranstaltungen steht vor allem, wie der Name schon sagt, die Eucharistie. Und um dieses Geheimnis zu feiern, da wurden über Jahrhunderte immer wieder Kirchen und Kathedralen gebaut, Abbilder des Himmels. Und deshalb stellen wir in Domradio Reise heute bedeutsame Kirchen Europas vor und auch ganz kleine unbekannte Kapellen. Und wir gucken uns auch mal an, was eigentlich zu einer ordentlichen Kirche alles dazugehört. Verreisen tun Sie mit mir. Mein Name ist Heike Sikoni. Guten Morgen. In Domradio Reise sind wir ja heute unterwegs in Kirchen. Und da gibt es die unterschiedlichsten Modelle in den verschiedenen Ländern. Da gibt es Kapellen, Kathedralen, Basiliken, Hallenkirchen, Bunkerkirchen, Staffelkirchen, Kirchen in Höhlen, in Schluchten oder auch auf Berggipfel. Und egal, ob gläubig oder nicht, für viele Reisende gehört der Besuch von Kirchen zum Urlaub dazu. Was kann man auf Reisen alles für Kirchen entdecken? Wie wichtig waren andererseits aber auch die Reisen von Baumeistern und Herrschern für den Kirchenbau im eigenen Land? Und wie viel künstlerische Freiheit konnten und können sich die Baumeister beim Kirchenbau erlauben? Viele Fragen, die werden wir jetzt klären mit dem Kunsthistoriker Harald Schlüter. Er ist hier im Domforum Referent für Dom- und Kirchenführung. Und schön, dass Sie da sind, Herr Schlüter. Ja, Sie kennen das ja bestimmt auch. Wenn Sie im Urlaub unterwegs sind, dann gibt es ja ganz viele Kirchen, wo man dann mal sagt, och, wie sieht die denn aus? Wo ist Ihnen das letzte Mal so entgangen?
Ja, es gibt für mich auch ganz unterschiedliche, spannende Kirchen in den verschiedensten Ländern. Ich muss jetzt selber noch mal so ein bisschen überlegen. Natürlich eine faszinierende Kirche für mich. Ich habe drüber nachgedacht, ist zum Beispiel Ronchamp als ein moderner Kirchenbau, der von jemand gebaut worden ist, der Kirche gar nicht so nahe steht und der eine Ikone geschaffen hat, eine Architekturikone, wie es bezeichnet wird, einer ganz besonderen Kirche. Das Spannende ist eben, sie ist innen und außen nutzbar. Also es gibt einen Altar im Kirchenraum, wie gewöhnlich, aber es gibt auch, es ist eine Wallfahrtskirche, auch einen Altar draußen auf der grünen Wiese, der an dieser Kirche einfach angeschlossen ist, zu der Kirche damit auch dazugehört.
Und wie sieht die aus?
Es ist ein ganz eigenwilliger Bau. Er ist nach dem Krieg entstanden, also von 1950 an ist er errichtet worden. Und er hat ein sehr geschwungenes Betondach, das einerseits massiv und schwer wirkt, aber auf der anderen Seite auch ganz leicht. Und er hat massive Wände mit unterschiedlich großen quadratischen und rechteckigen Fensteröffnungen mit buntem Glas, ein Vorbild für viele andere Kirchenbauten, die dann nach dem Krieg auch hier in Deutschland entstanden sind. Ronchamp war sozusagen ein Initialbau für viele Bauten in der Moderne.
Ich war neulich in Polen unterwegs und da sind mir in ganz viele Kirchen aufgefallen. Aus Holz sind die gebaut, ganz ausladend, manchmal so ein bisschen grau verwittert mit Terrassen. Die fand ich relativ ungewöhnlich. Gibt es eine Nation vielleicht in Europa oder so, die besonders auffällt durch kreativen Kirchenbau? Oder kann man das so nicht sagen?
Ich glaube, das kann man so nicht sagen. Ich glaube, es ist ein Phänomen in ganz Europa, dass Kirchen gebaut worden sind zu ganz unterschiedlichen Zwecken, wie Sie es ja in Ihrer Einleitung gesagt haben. Und jeder Zweck bestimmte im Grunde genommen auch schon ein bisschen die Form. Denn ob es eine Kirche für eine Gemeinde war, eine Pfarrkirche, setzte anderes voraus, als wenn es für eine Ordensgemeinschaft war. Und so ist jeder Bau im Grunde genommen auch ein bisschen auf das angelegt, was die Gemeinschaft, die Gemeinde vor Ort braucht.
Sie haben es gerade schon gesagt, Sie fanden die Kirche so schön, die Sie beschrieben haben. Die hatte einen Altar draußen und auch einen Altar drinnen. Was ist denn eigentlich alles erlaubt beim Kirchenbau oder was muss auch mindestens vorhanden sein?
Im Zentrum steht tatsächlich der Altar. Der Kirchenbau hat in früheren Zeiten noch viel engere Voraussetzungen gehabt, also ein wichtiges Element des Kirchenbaus, gerade im Mittelalter eigentlich fast durchgehend, war die Orientierung des Baus, also die Ostung. Unser deutsches Wort Orientierung kommt eben von Orient, von Osten. Und jede Kirche war nach Osten ausgerichtet. Und damit hat man sozusagen immer, auch wenn man in der Stadt ist, mit Hilfe der Kirche eine Orientierung in der Stadt, weil man sich im Grunde genommen danach meist ausrichten kann. Aber es gab natürlich auch Kirchen, die auch im Westen Altäre stehen hatten und Chöre stehen hatten. Und so sind im Grunde genommen die Bauten dann doch schon wieder einerseits einheitlich und auf der anderen Seite ganz vielfältig und verschieden. Und es gibt natürlich auch Zentralbauten, wo das die Ostung eigentlich nicht im Äußeren ablesbar ist, sondern nur, wenn ich im Grunde genommen mich in der Kirche befinde und dann den Altar sehe.
Also Altar ist ein Muss, Ostung ist ein Kann. Wie sieht es denn aus mit einem Turm zum Beispiel, mit einem Kirchturm?
Auch der Kirchturm ist eigentlich kein Muss, denn der Kirchturm hat eine Notwendigkeit. Nämlich einmal ist er natürlich ein wunderbares, sichtbares Element in der Landschaft, eine Kirche hervorzuheben. Wir haben ja den schönen Ausdruck, die Kirche im Dorf lassen. Oft kann man Ortschaften, Dorfgemeinschaften am Kirchenbau erkennen. Man kann sich im Grunde genommen auch auf ein Zentrum einer Stadt zubewegen, indem man sich an der Hauptkirche orientiert, die oft auch die Stadt überragt durch die Türme. Und die Türme sind natürlich für die Glocken da. Und das ist das zweite wichtige Element, so wie sie optisch eine Signalwirkung haben, dann eben auch akustisch, indem sie das Geläut weit ins Land tragen. Oft kann man, das ist ja am Dom zum Beispiel immer schön zu merken, jetzt ist ja am Donnerstag nochmal der dicke Pitter geläutet worden zur Eröffnung des Eucharistischen Kongresses und auf der Bahnhofseite hörte man den so gut wie nicht. Also man muss schon weit wegstehen eigentlich, um die Glocken zu hören.
Jetzt haben Sie eben, um nochmal auf den Altar draußen zu kommen, also ginge das auch einfach nur ein Altar draußen, könnte eine Kirche sein oder müssen da doch eigentlich Wände drumherum sein und auch wenn Sie eben daneben stehen?
Eigentlich müssten Wände drumherum sein, also der Kirchenbau, und darum geht es natürlich auch, ist natürlich auch ein geschlossener Raum und der Altar muss eigentlich erst einmal auch mit diesem Raum fest verbunden sein. Ich sage bewusst der Altar, aber es gibt natürlich auch und gab über die Zeiten vor allen Dingen viele Altäre. Und die Richtlinie, für die das Kirchenrecht vorgibt, bezieht sich auf den Hauptaltar der Kirche. Es kann also Nebenaltäre geben, die beweglich sind, sogenannte Tragaltäre, bewegliche Altäre. Auch da wieder im Mittelalter gab es wirklich Altäre für Priester, für Bischöfe zum Reisen. Es gab Altäre, die sie mitnehmen konnten, mit Reliquien und mit allem, was wiederum zu einem Altar dazugehört. Aber für den Kirchenbau ist es wichtig, dass der Altar fest mit dem Raum verbunden ist.
Sie haben jetzt gerade schon die Reisen angesprochen. Welche Rolle spielten denn Reisende für den Kirchenbau zu Hause? Wir haben nachher zum Beispiel das Beispiel vom Salzburger Dom. Der ist ja sehr von dem italienischen Baumeister geprägt. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Herrscher wäre, der da hingefahren ist und hat gesagt, ich hätte das gerne so. Aber welche Rolle spielt das Reisen?
Reisen spielt natürlich eine ganz große Rolle. Im Mittelalter ist die wichtigste Form des Reisens das Pilgern. Das heißt, große Menschenbewegungen durch ganz Europa zu Wallfahrtszentren. Eins der wichtigsten natürlich Rom, aber ein anderes in Nordspanien, Santiago de Compostela. Ein ganzes Netz von Kirchen wird als Stationen auf dem Reiseweg aufgebaut, als Verbund mit Pilgerherbergen und angeboten. Und natürlich Menschen, die unterwegs waren, haben an anderen Orten Kirchen gesehen und haben sie im Grunde genommen zitieren wollen zu Hause. Ein gutes Beispiel auch für das Thema des Zitierens ist natürlich dann das Heilige Land selbst. Durch die Kreuzzüge wieder die Begegnung mit dem Heiligen Land, die Errichtung und die Neuerrichtung oder Reparatur auch des Heiligen Grabes hat dazu geführt, dass an vielen Orten plötzlich Kapellen als Heilig-Grab-Kapellen errichtet werden. Und so gibt es immer wieder Dinge, die man mit diesen Orten, die man gesehen hat, verknüpft und sie im Grunde genommen zu Hause haben möchte.
Unabhängig davon, wie die Kirchen dann aussehen, es geht ja darum, haben wir schon drüber gesprochen, um bestimmte Inhalte baulich zu unterstützen und wie die Baumeister das realisiert haben. Darüber reden wir gleich weiter in Domradio Reise. Es sind ja nicht immer nur die berühmten Kirchenkathedralen wie der Kölner Dom oder Sacré-Cœur in Paris oder die Sagrada Familia in Barcelona, die die Menschen begeistern können, sondern auch ganz einfache Kirchen und Kapellen, wenn man unterwegs ist, in der eigenen Stadt oder auch im Urlaub und sich die anguckt. Und darüber spreche ich jetzt mit Harald Schlüter hier vom Domforum in Köln. Ja, wir haben das wahrscheinlich alle schon mal erlebt. Wir gehen irgendwo auch in eine ganz kleine Dorfkapelle und man geht da rein und denkt dann eigentlich, atmet auch mal so durch. Was hat denn der Baumeister richtig gemacht?
Ich glaube, das Wichtige ist, dass diese Räume wirklich besonders sind. Auch im Sinne, dass sie uns von dem, was drumherum ist, ein bisschen absondern. Sei es durch dicke Wände mit nur kleinen Fensteröffnungen, wie vor allen Dingen in der Frühzeit und in der Romanik sehr stark. Oder aber mit großen, aber dann farbig verglasten Fenstern, mit großen Bildprogrammen, die uns eigentlich in eine andere Welt hereinführen. Und das Zweite ist natürlich, dass diese Räume, das vergisst man oft, natürlich auch Klangräume sind. Das heißt, auch die Akustik ist eine andere. Und sie sind oft auch durch ein Erfahrungswissen auf Akustik hin angelegt, auf Gesang, auf Stimmen. Und so klingen diese Räume, aber auch wenn Stille in diesen Räumen herrscht, ist es eine besondere Stille, weil sie ist auch anders als die in der Natur, wo vielleicht doch Vogelgezwitscher und anderes oder in unserem Alltag eben heute Verkehrslärm und anderes die eigentliche Stille schon stört oder verändert. So ist es dann bei diesen Bauten so, dass ich in eine ganz besondere Stille, in einen besonderen Raum trete, der mich im Grunde genommen umschließt. Mal die kleine Dorfkirche so, dass ich mich geborgen fühle, oder aber so, dass ich mich vielleicht sogar ganz klein fühle, denn wenn ich mal die Möglichkeit habe, mit wenigen oder gar alleine, mit wenigen Besuchern oder alleine im Dom zu sein, dann fühle ich mich natürlich in diesem Raum von einer Größe umfangen, die mich eigentlich klein macht.
Soll das vielleicht auch manchmal so sein?
Ich denke, das soll auch so sein. Ich denke für mich immer an das Psalmwort, Herr, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Das ist eine gute Meditation in einem solchen Raum, der eine solche Größe und Weite um mich herum ausstrahlt. Denn es ist ja auch ein Bild für Gott, der mich umfängt in seiner Größe und Weite.
Das eine ist ja dann die Akustik und das andere, ganz wichtige Moment, ist ja das Licht, wenn man in der Kirche ist. Was hat sich da so getan, auch dass Baumeister sich damit auskannten und das ganz gezielt eingesetzt haben?
Ja, da hat jede Zeit sozusagen ihre eigene Sprache gefunden. Es gibt vielleicht so ein Beispiel für ein Phänomen, wie genau und wie präzise auch schon im Mittelalter mit Licht gearbeitet worden ist, ist die Kirche in Vézelay, Saint-Madeleine, die so gebaut worden ist, dass an dem Kirchweihfest beim Sonnenhochstand um 12 Uhr in der Mitte der Kirche ein Lichtband von den einzelnen Fenstern geworfene Lichtflecken im Raum entsteht, genau in der Mittelachse. Also diese Kirche, nochmal unter dem Gesichtspunkt auch der Orientierung, an diesem Tag wird das im Raum sichtbar und ablesbar. Also Lichtregie, Lichtführung ist etwas Wichtiges schon im Mittelalter. Natürlich die Gotik, die durch die Erfindung des Strebewerks und des Skelettbaus im Grunde genommen Möglichkeiten schafft, große Fensterflächen einzubauen, löst die Wand in farbige Lichtwände auf. Und das ist natürlich das, was uns dann an den großen gotischen Kathedralen fasziniert. Der Barock geht plötzlich ganz anders damit um. Man muss vielleicht noch dazu sagen, in der Gotik gibt es eigentlich zwei Elemente. Es gibt einmal das Element, dass mit den farbigen Fenstern wieder eigentlich eine Dunkelheit entsteht. Wenn man an einem sonnigen Tag in Chartres ist, dann ist diese Kirche dunkel, obwohl sie durchfenstert ist und offen ist nach außen durch das schwere, dichte, farbige Glas, was im Grunde genommen das Licht verändert, bricht. Es gibt in der späteren gotischen Zeit, zum Beispiel auch hier in Köln, dann eigentlich das Bestreben, die Kirchenräume schon aufzuhellen, also ein viel mehr farbiges Licht in den Raum zu lassen. Und der Barock geht ganz anders damit um. Er baut die Fenster zwar hoch, dass ich nicht einfach rausschauen kann, sondern wenn, nur in den Himmel schauen kann. Aber er hält die Kirchen auf, der Stuck, all das wird weiß, es wird ganz hell und nur farbige Bilder, Deckenbilder und so weiter füllen dann das Bildprogramm dieser Kirchen.
Und Sie haben es auch immer schon wieder angesprochen heute Morgen. Jetzt, es geht ja auch darum, durch all diese Lichteffekte, Akustik, Inhalte baulich darzustellen. Vielleicht können Sie da nochmal zusammenfassen, was sind das für Inhalte?
Ja, die Inhalte sind natürlich erst einmal von der Bestimmung dieser Bauwerke her zu sehen. Diese Kirchen sind für die Versammlung, für die Gemeinschaft da. Sie sind für die Liturgie da, die natürlich auch viele Formen und Ausdrucksformen hat, aber für uns natürlich die wichtigste ist die Eucharistiefeier, also die Versammlung der Gemeinde am Altar, zum Altar hin. Auch das natürlich durch die Jahrhunderte immer wieder verändert, aber letztendlich immer mit dem Ziel, eine Gemeinschaft herzustellen und sich zur Eucharistie zu versammeln und miteinander sozusagen das, was Jesus uns beauftragt hat, zu tun und nachzuvollziehen und mitzugehen innerlich.
Und da gibt es ja dann eigentlich keinen Unterschied, egal ob Kathedrale oder Kapelle.
So ist es, genau. Da, spätestens da, sind sie sich alle wieder ganz nahe. Die Gemeinschaft kann klein, die Gemeinschaft kann groß sein. Im Mittelalter waren sie auch schon mal getrennt. Da gab es dann Chorschranken, die die monastische Gemeinschaft oder die Stiftsgemeinschaft von dem Volk abtrennte, aber da bin ich ganz froh, dass wir diese Zeiten heute nicht mehr haben, sondern dass Gemeinschaft wieder in einem ganz umfassenden Sinn verstanden wird, dass alle sozusagen eingeladen sind, daran teilzunehmen.
Manchmal allerdings auch nicht, weil ich weiß nicht, ob Sie das auch erlebt haben, wenn man in der Heimat unterwegs ist oder auch auf Reisen, dann sieht man eine schöne kleine Kirche, rappelt an der Tür, dann ist die zu.
Das ja, ist natürlich ein Phänomen, das aber oft mehr dem geschuldet ist, dass es keinen gibt, der die Kirchen beaufsichtigt. Und gerade Kirchen, die abgelegen sind, sind heute durchaus auch dem Vandalismus ausgesetzt. Nur denke ich, manchmal sind auch manche Gemeinden ein bisschen zu ängstlich damit und müssten eigentlich diese Räume offen halten, denn dafür sind sie da. Und zwar natürlich außerhalb der Eucharistiefeier, auch für den Einzelnen, als ein Andachtsraum, als eine Möglichkeit, ja, mit Gott ins Gespräch zu kommen.
Also eigentlich ist die Idee, dass die Kirche immer auf ist.
Eigentlich ist sie das und vom Kirchenrecht ist das sogar auch nochmal gegeben, denn die Kirchen müssen zugänglich sein. Ein ganz wichtiger Begriff, der sogar bis ins Kirchenrecht gefunden hat.
Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch lange über Kirchen und Kirchenbau sprechen mit Harald Schlüter vom Domforum hier. Morgen, wen das interessiert, gibt es da noch was ganz Besonderes, nämlich einen Vortrag zwischen 17 und 19 Uhr. Da spricht Professor Dr. Albert Gerhards. Es ist Literaturwissenschaftler. Liturgiewissenschaftler. Oh ja, Liturgiewissenschaftler habe ich. Über eben genau das, Kirchenbau und Entwicklung über die Jahrhunderte. Danke, dass Sie da waren, Harald Schlüter.
Ja, danke auch.
Wer sich von Westen her aus der spanischen Hauptstadt Madrid nähert, dem stechen schon von weitem zwei monumentale Bauwerke ins Auge. Zwei Bauwerke, die direkt nebeneinander liegen. Da ist zum einen der Königspalast, der Palacio Real und dann die Kathedrale. Diese große Kirche mit dem doch etwas sperrigen Namen Catedral de Santa Maria della Real della Almudena. Warum sie so heißt und warum sie noch gar nicht so lange vollendet ist, das erklären wir Ihnen jetzt.
Die Almudena-Kathedrale ist Santa Maria la Real della Almudena geweiht, der Stadtpatronin von Madrid. Der Name Almudena spielt darauf an, dass die ursprüngliche Marienfigur während der muslimischen Besatzung Madrids versteckt war. 300 Jahre später, als Alfonso VI. Die Stadt zurückeroberte, machte man sich auf die Suche nach der Heiligen und man fand sie tatsächlich in der Stadtmauer.
Erzählt der oberste Domherr Don Jesus Junquera. Die auf wundersame Weise wiedergefundene Madonnenfigur ging später bei einem Brand leider verloren. Ihre Asche aber wurde gerettet und in einer Marienstatue aus dem 15. Jahrhundert ausgestellt. Diese spätgotische Maria wiederum, die hat mit der Kathedrale von Madrid endlich ihre eigene Kirche bekommen. Und zwar, als Papst Johannes Paul II. Das große Gotteshaus weihte, nach über 100-jähriger Bauzeit im Jahr 1993.
Von außen sieht die Almudena-Kathedrale heute neoklassisch aus, damit es keinen Bruch gibt zum benachbarten Königspalast, zum Palacio Real. Ansonsten besteht sie aus einem Stilmix. Einiges ist neogotisch, anderes eben neoklassisch, wieder anderes barockisierend. Das gefällt nicht jedem, aber die Madrilenen haben sie als ihre wichtigste Kirche, als Haus aller angenommen.
Ein Haus, in dem die Virgen de la Almudena natürlich einen Ehrenplatz hat.
Wir stehen jetzt hier vor dem Altar der Santa Maria Real de la Almudena. Die Madonna steht auf einem Thron aus reinstem Silber. Ihre Füße ruhen auf einer Mondsichel. Und das Altarbild stammt von Juan de la Borgogna. Er ist ebenfalls aus dem 15. Jahrhundert. Übrigens eines der wertvollsten Kunstwerke, das wir in Madrid haben.
Ein weiteres kunsthistorisches Kleinod in der Almudena-Kathedrale, das Kruzifix des Barockbildhauers Juan de la Mesa über dem Hauptaltar.
Hier, das interessiert die Leute immer besonders, haben sich Kronprinz Felipe und seine Letizia 2004 das Ja-Wort gegeben. Der ganze Altarraum ist angelehnt an den des Mailänder Domes. Und wenn man hier nach oben blickt, dann sieht man in den Wandfeldern über dem Chorumgang Bilder von Kiko Arguelles, dem Gründer des Neokatechumenats.
Und zwar hat Kiko Arguelles dort Szenen aus dem Leben Christi dargestellt, auf Goldgrund in ikonenhafter Manier. Darüber schließt ein Kranz moderner Fenster aus buntem Glas an und vielfarbig leuchten auch die Deckengemälde.
Den gesamten Deckenbereich hat der Architekt Fernando Chueca gestaltet. Er hat ihn mit bunten Mustern ausmalen lassen, die an die maurische erinnern und damit inhaltlich anknüpfen an die Zeit der Conquista, an die Zeit der Almudena. Weil die Deckenbilder so bunt sind, denken viele Besucher heute automatisch an Lateinamerika. Aber in Wirklichkeit geht es hier um unsere mozarabische Tradition.
Ganz unterschiedliche Traditionen, ganz unterschiedliche kirchliche Strömungen finden ihren Ausdruck in den einzelnen Kapellen.
Der Gesamtgrundriss ist neogotisch. Auch wenn man das von außen nicht sehen kann, dominiert hier drinnen der Spitzbogenstil. Trotzdem ist die Kirche als Ganzes nicht neogotisch. Das spiegelt sich in der asymmetrischen Komposition der Altäre und der Kapellen. Diese sind zum Teil in Madrid geborenen Heiligen mit ihrem jeweiligen Charisma gewidmet, genauso aber einzelnen Orden und geistlichen Bewegungen.
So steht etwa in einer Kapelle eine Statue des Opus Dei-Begründers José María Escriva. Unterdessen wird die Capilla del Santissimo, also die Kapelle des Allerheiligsten, von einem slowenischen Jesuiten gestaltet. Und natürlich haben auch der andere Stadtpatron Madrids, San Isidro, und seine Frau Santa Maria de la Cabeza ihren eigenen kleinen Raum in der großen Kirche. Beim Rundgang durch die Almudena-Kathedrale dominiert besonders ein Eindruck, der eines hellen, lichten Raumes.
Unsere Kirche ist, anders als die großen, alten Kathedralen, nicht vom Ruß tausender und abertausender Kerzen verfärbt. Hier gibt es ja kaum Kerzen und deshalb ist der Stein weiß und hell.
Und der leuchtet besonders schön im mediterranen Licht der Millionenmetropole Madrid, schwärmt Don Jesus.
Das Licht hier drinnen ist ganz besonders. Das liegt zum einen an der besonderen Raumgestaltung, aber auch an den bunten Fenstern. Selbst im Winter, wenn es draußen eher dämmerig ist, ist es hier drinnen relativ hell. Und im Sommer, da ist die ganze Kirche lichtdurchflutet. Und das Licht, das durch die gefärbten Glasscheiben fällt, malt bunte Flecken auf die Wände. Das ist wirklich wunderschön.
Die Kathedrale de Santa Maria della Real della Almudena hat uns Hilde Reginiter vorgestellt und gleich machen wir einen Riesensprung von Spanien und dann geht es in einen Benediktinerstift nach Österreich. Wer auf Reisen ist, der besucht ja oft auch eine Kirche, vor allem wenn sie eingebettet ist in ein malerisches Kloster. In Österreich gibt es jede Menge malerischer Klöster, auch in der Region rund um den Mehlstädter See in Kärnten. Das ist ein uraltes Kulturland, seit dem 8. Jahrhundert ist es christlich. Heute ist es vor allem eine Urlaubsregion. Schuld daran hat übrigens ein berühmter österreichischer Kaiser. Spuren der Kultur finden sich reichlich rund um den See und in Mehlstadt selbst steht dann ein fast 1000 Jahre altes Kloster.
Der Kaiser Franz Josef ist einmal zu Besuch gekommen, hat festgestellt, dass es hier angenehm ist zu leben. Und was für den Kaiser gut war, war für die Schikaria um der Umgebung von Kaisern natürlich auch. Und die sind nach und nach dann gekommen und haben da so 19. 20. Jahrhundert, also die Jahrhundertwende, ihre Sommerresidenzen errichtet. Und diese Sommerresidenzen sind heute meistens Pensionen oder Hotels.
Lange Zeit war Mildstadt in einer Art Dornröschenschlaf versunken, bis dann Kaiser Franz Josef vor über 100 Jahren so gefällig war und das Örtchen am See für urlaubswürdig befand. Und zugleich machte sich auch die Wiener Schikaria auf, baute Villa um Villa und prägte somit das heutige Stadtbild von Mildstadt. Allerdings, in der Zeit vom Mittelalter bis zum Barock dominierte vor allem ein Kloster den Ort. Es war um 1070 der Benediktinerorden, der hier am See im noch heidnisch geprägten Herzogtum ein Kloster gründete, nach Ossiach und Georgen das drittälteste Seenkloster in Kärnten. Lässt man das heutige rege Urlaubstreiben hinter sich und geht durch das Tor, umfängt einen gleich die jahrhundertealte Klosteratmosphäre. Anbauten eines Ordensschlosses aus Gotik und Renaissance haben schützende Innenhöfe geschaffen. Umlaufende Arkadengänge mit Rundbögen prägen das Bild. Ebenso wie die uralte Linde, unter der einst sogar Recht gesprochen wurde. Endgültig still wird es dann im Kreuzgang des Klosters. Die unzähligen kleinen Säulen lohnen es, genauer betrachtet zu werden. Sie erzählen vom Missionseifer der Benediktiner.
Man hat versucht, der Bevölkerung das beizubringen, anhand einer Säule nur zu sehen, auf was es im Leben drauf ankommt. Man muss nach oben streben. Alles, was da am Boden keucht und fleucht, das war immer mit Dunkelheit, eher mit Bösen zu tun. Daher auch die Schlange oder Echsen, das ist alles mit Hölle und nach oben hin hat der Mensch gestrebt. Oben ist das Himmelreich, das Reich Gottes.
Erklärt Fremdenführerin Regina Löffler die Säulen. Sie waren Religions- und Naturkundeunterricht in einem. Die ganze bekannte Tierwelt der damaligen Zeit ist filigran in Stein gemeißelt. Vor allem aber zeigen die Säulen, wie sehr es sich lohnt, sich für den christlichen Glauben zu entscheiden. Und auch das sehenswerte Portal der Kirche stammt noch von den Benediktinern aus romanischer Zeit. Auch hier standen die Figuren im Dienst der Christianisierung.
Alles, was Sie da oben sehen, das sind überall noch so Löcher in den Augen. Wo Sie die Augen darstellen, sind so Löcher drinnen. Da waren früher Karfunkelsteine drinnen. Und das hat ja alles gewirkt. Wenn die untergehende Sonne war, hat sich das wieder gespiegelt und man muss sich einfach in die Zeit irgendwie versuchen zu versetzen. Alles hat sehr mystisch ausgeschaut und das war auch tonangebend für das, dass man hineingeht in die Kirche und vor allem dann zum Christentum übertritt.
Später schwächelte die Benediktinerkongregation im Mildstädter Kloster. Der Georgsritterorden übernahm es, baute es aus und dann kamen die Jesuiten. Inzwischen hatte die Reformation die katholische Kirche erschüttert. Und wieder galt es, die Menschen vom katholischen Glauben zu überzeugen. Der Glanz des jetzt aufkommenden Barocks war kein Selbstzweck. Er sollte die Menschen vom Glanz des Glaubens und der Kirche überzeugen. Das Konzil von Trient 1542 beauftragte die Jesuiten, den Barock für die Gegenreformation einzusetzen. So hielt er Einzug im süddeutschen Sprachraum.
Es war beinharte Politik. Wenn wir das so verändern, kommt der einfache Mensch wieder herein und sagt, nur das kann es wahr sein. Und die Rechnung ist eigentlich aufgegangen.
Das Kloster Mildstadt ist heute nur noch Pfarrkirche. In den Renaissancegebäuden ringsum ist unter anderem die Forstverwaltung untergebracht. Aber das Stift prägt weiterhin das Stadtbild von Mildstadt. Hinterlassen haben die Mönche einen herausragenden Kirchbau der Romanik mit seinen architektonischen Schätzen, kostbare Handschriften und eine 700 Jahre lang prägende Klosterkultur.
Stefan Quelitz hat uns mitgenommen in das Benediktinerkloster und die Klosterkirche in Mildstadt. Auch in der nächsten Stunde geht es hier in Domradio Reise weiter mit unserem Streifzug durch Kirchen, aber erstmal geht's so weiter.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Ja, wir haben es ja dem Geheimnis der Eucharistie zu verdanken, dass über Jahrhunderte immer wieder Kirchen und Kathedralen gebaut wurden. Gerade wird in Köln ein ganzer Eucharistie-Kongress, ein Fest des Glaubens, gefeiert. Und da kommt man natürlich ohne Musik nicht aus. Deshalb stellt uns Daniel Hauser jetzt das Stück Brot und Wein, Zeichen des Lebens, vor. Komponiert hat es Oliver Sperling. Der war selbst mal Domsingknabe in Essen. Seit dem 19 Jahren ist er Domkantor und Chorleiter im Kölner Dom. Da kümmert er sich vor allem um den Mädchenchor und komponiert. Sein Lied wird von dem gemischten Kinderchor am Sonntag nochmal beim Abschlussgottesdienst im Rhein-Energiestadion gesungen. Um 9.30 Uhr geht's los hier in Köln, aber jetzt erstmal das Lied von Daniel Hauser vorgestellt.
Über 300.000 Tonnen Gestein stecken im Hohen Dom zu Köln, dem Weltkulturerbe und Wahrzeichen der Stadt. Das ergibt ein Raumvolumen von 230.000 Kubikmetern und damit außergewöhnliche akustische Eigenschaften im Innenraum der Kirche. Der Nachhall im Kölner Dom wurde mit 13 Sekunden gemessen. Er gibt den Rhythmus in der Kathedrale vor. Prediger und Musiker müssen wissen, wie sie damit umgehen wollen. Natürlich ist es aber auch gerade diese Akustik, die es so reizvoll macht, sich musikalisch zu betätigen. Der Dom unterhält unter anderem eine eigene Domsingschule, eine Grundschule mit integrierter musischer Förderung. Normalerweise singen sie getrennt im Knaben- und im Mädchenchor. Zu einem gemeinsamen Auftritt aller Drittklässler kam es dann zur Feier der ersten Heiligen Kommunion dieses Jahr, Pflichtprogramm an der Domsingschule. Gemeinsam haben die etwa 50 Mädchen und Jungen das Lied des Eucharistischen Kongresses uraufgeführt, eigens komponiert vom Domkantor und Chorleiter Oliver Sperling. Es erklärt die Bedeutung der Eucharistie. Brot und Wein, Zeichen des Lebens, gesungen von den Drittklässlern der Kölner Domsingschule.
Kuhnewalde in der Oberlausitz ist eine der Stationen auf der Via Sacra, die durchs Dreiländereck Deutschland, Polen und Tschechien führt. Kuhnewalde ist ein Dorf mit gut 5000 Einwohnern. Die meisten Menschen dieses langgestreckten Ortes lebten vor der Wende von einem großen Motorenwerk. Jetzt pendeln sie zur Arbeit nach Bautzen oder Dresden. Der ganze Stolz des Ortes ist die Kirche, Deutschlands größte evangelische Dorfkirche. Die Hälfte aller Kuhnewalde könnten sonntags einen Sitzplatz bekommen, doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Gerade mal 15 bis 30 Gläubige kommen zu Pfarrer Heino Goss in den Gottesdienst. So freut er sich natürlich über jeden Besucher, dem er die Dorfkirche zeigen kann und dem er von dem besonderen Weihnachtsbrauch in Kuhnewalde erzählen kann, wenn nämlich zur Christnacht die Konfirmanden mit den traditionellen Kuhnewalder Pyramiden in die Kirche einziehen. Und ein bisschen Selbstironie ist auch dabei, wenn Pfarrer Goss erzählt.
Wir sind das Hinterletzte. Kuhnewalde ist der einzige Ort in Deutschland, der das mit Fug und Recht von sich behaupten kann. Denn wir haben zwei Hausberge, den Bielebo und den Schonnebo. Und mitten in der Falte liegt
Kuhnewalde. Ohne erkennbare Mimik, nur Verhalten augenzwinkert, wendet sich Pfarrer Heino Gross mit dieser Feststellung an die Besucher, wohlwissend, dass er Trümpfe in der Hand hat. Hier befindet sich die größte evangelische Dorfkirche Deutschlands mit 2632 Plätzen. Und es gibt einen speziellen Weihnachtsbrauch. Beides will er bekannt machen. Für beides trommelt er.
Als dann aber nach 1990 hier in Kuhnewalde alle Industrieproduktion wegbrach, als die bis dahin vom staatlichen Feriendienst gelenkten Urlauberströme wegbrachen, haben wir gesagt, es müssen Touristen in die Oberlausitz und vielleicht können wir da unser Alleinstellungsmerkmal ein Stück mit verwenden.
Nähert man sich dem Bauwerk, so sieht man zunächst nur die grau-grün verfärbte kupferne Spitze des Kirchenturms. Diese allein ist 31 Meter hoch und mit ihr erreicht der Turm stattliche 61 Meter. Die Kirche selbst ist 23 Meter lang und 53 Meter breit. Von manchen Teilen des Dorfes aus gesehen liegt die Turmspitze sogar auf Straßenniveau, so hügelig ist die Umgebung. Kuhnewalde selbst erstreckt sich mit einigen Ortschaften zusammen auf über 10 Kilometer. Im 18. Jahrhundert wuchs die Gemeinde. Hauptsächlich lebten dort Weber. Die Kirche wurde zu klein.
Und war so baufällig, dass sie, ich zitiere, bei währendem Gottesdienste die Gemeinde zu erschlagen drohete.
Das zuständige katholische Bautzner Domkapitel genehmigte einen Neubau. Bei aller Unterstützung durch die Dorfbewohner, sie waren arme Weber, reichte das Geld aber nicht und so wurden zum Schluss Lose verkauft. 14.000 Stück. Der Hauptgewinn war ein Bett. Nach 13 Jahren Bauzeit konnte das Gotteshaus am 3. Advent 1793 geweiht werden. Die Kirche wurde im dörflichen Barock errichtet. Ihr Äußeres entspricht dem früheren. Hellgrau hervorgehobene Mauerstreifen rahmen senkrechte Fensterwände ein. Den oberen Abschluss bildet ein großes, steiles Walmdach. Obwohl man von der äußeren Größe eigentlich schon auf das Innere schließen könnte, überrascht doch das gewaltige Ausmaß des Raumes. Dass er verhältnismäßig karg ist, weil man kein Geld hatte und immer noch keines hat, fällt kaum auf, weil die Größe den Besucher gefangen hält. Ein einheitlicher Emporensaal mit verzierter Holzdecke. Diese sowie Pfeiler und Emporen sind in klassizistischem Stil gegliedert. Der Dresdner Architekturprofessor Arnold, ein Schüler von Gottfried Semper, gestaltete das Innere. Es war sein letztes Werk. Seit annähernd 30 Jahren spielt Kantor Eberhard Seidel fast täglich auf der Orgel. Christian Friedrich Reiß hat sie gebaut. Er schuf Orgeln für Kirchen in Böhmen, Schlesien und Ostsachsen.
Diese Orgel ist sein größtes und vielleicht sagen wir auch sein schönstes Instrument. Sie gilt als eine der klangschönsten Orgeln der Oberlausitz.
Aus der alten Kirche konnten verschiedene Teile übernommen werden. Die Kanzel aus dem 17. Jahrhundert, Apostelfiguren von einem kleinen gotischen Altar, der Taufstein. Drei verspielt wirkende Kristallkronleuchter bilden einen fröhlichen Kontrast zu der schlichten Ausstattung der Kirche. Sie seien damals angebracht worden, sagt Pfarrer Gross, um die Christnacht zu erhellen.
Hier bringe ich unsere Kunewalder Pyramiden ins Spiel. Es sind die Christbäume der armen Webersleute. Am Heiligabend aber wurden sie dann an die Konfirmanden des Ortes ausgeliehen. Es gibt insgesamt noch 50 solcher Pyramiden hier im Tal. Und die Konfirmanden zogen dann mitten in der Christnacht hier ein. Es öffnet sich die Eingangstür und dann kommen in Zweierreihen die Konfirmanden mit diesen brennenden Pyramiden feierlich nach vorn gezogen und singen dazu das Lied vom Himmel hoch, da komme ich her. Und stellen sich dann vorn auf dem Altarplatz zu einem Lichtermeer von etwa 600 brennenden Kerzen auf.
Die große Dorfkirche in Kunewalde in der Oberlausitz, Monika Lübschen, hat sie auf ihrer Reise über die Via Sacra besucht. Und wir machen gleich nochmal einen Sprung in den Süden. Wir reisen weiter nach Salzburg und gucken uns dort den Salzburger Dom an. In Domradio Reise sind wir ja heute unterwegs zu ganz bestimmten Bauwerken, die auf Reisende oft eine magische Anziehungskraft haben, nämlich zu Kirchen. Und natürlich sind auch Kirchenbaumeister viel gereist und haben Kirchen in verschiedenen Ländern ihren Stempel aufgedrückt oder Anregungen aus anderen Ländern mit in die Heimatgemeinde gebracht. In Salzburg ist das zum Beispiel so, die Stadt liegt am Rand der Alpen, mittendrin ist der Salzburger Dom mit der prächtigen Architektur des Frühbarock. Entworfen wurde dieser Dom allerdings von einem Italiener, Santino Solari, und ein Rheinländer ist am Salzburger Dom Chef des Dommuseums.
Salzburg lässt sich immer gerne als das nördliche Rom apostrophieren, wobei die Stadtanlage gerade rund um den Dom auch sehr stark italienisch geprägt ist. Mit den Plätzen, die rund um den Dom freigeräumt wurden, für die abgerissen wurde am Anfang des 17. Jahrhunderts, mit den Fassaden, die angelegt wurden, mit dem Kirchenbau, dem Dombau selber, ist es wirklich sehr, sehr, sehr italienisch.
Peter Keller schwärmt von Salzburg. In Köln am Dom hat er mal gearbeitet. Jetzt ist er Direktor des Salzburger Dommuseums. Er kennt jeden Winkel des Domes und jeden Kunstschatz, der nicht erst zu barocker Zeit für Salzburg geschaffen wurde. Es war vermögend, das Fürsterzbistum Salzburg. Bis ins 18. Jahrhundert hinein war der Abbau von Salz eine reichlich sprudelnde Einnahmequelle. Und so konnte Salzburg sich als erste Stadt nördlich der Alpen mit einem barocken Dom schmücken, nach italienischem Vorbild. Der Bau begann schnell, verzögerte sich aber dann in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Trotzdem ist der Salzburger Dom sehr einheitlich und wirkt eher etwas streng, auch durch den schwarz abgesetzten Stuck.
Und die Malerei beschränkt sich dann auf die Gewölbezonen. Da findet sich dann nur die Farbe und das ist auch noch nicht, wie man es sich im österreichischen Barock vorstellt, mit diesen bunten Decken, die von vorn bis hinten gemalt sind, sondern die Malereien sitzen jeweils in Stuckrahmen und das Gewölbe ist gegliedert von Bögen. Das gibt dem Ganzen eine einerseits sehr helle Atmosphäre. Der Bau hat sehr Licht durch große Fenster, eben durch die vielen weißen Wände, aber auch eine gewisse Nüchternheit.
Die Malerei stand in der Salzburger Kunst eh nicht an erster Stelle. Hier wurde vor allem die Musik gepflegt. Vom Mittelalter an bis zu Vater und Sohn Mozart wurde in die Dommusik reichlich investiert. An jedem der Vierungspfeiler hing und hängt wieder eine Orgel. Dazu kommt die große Orgel über dem Westportal, die früher, welch ein Luxus, nur zum Einzug in die Kirche gespielt wurde.
Es gibt alte Ansichten, auf denen man sehr schön sieht, dass oben auf den Vierungsbalkonen auf der einen Seite die Sänger stehen, auf der anderen die Streicher. Hinten auf den vorderen Balkonen die Posaunisten und die Pauken. Das muss auch ein sehr beeindruckendes Erlebnis gewesen sein, wenn da so musiziert wurde.
Ein einziges wertvolles Ausstattungsstück des Salzburger Domes stammt noch aus seinem romanischen Vorgängerbau. Ein großes mittelalterliches Taufbecken. Auch Mozart wurde hierin getauft.
Es besteht aus mehreren Teilen. Unten die Löwen sind aus Bronze, sind die ältesten Teile vom Ende des 12. Jahrhunderts wahrscheinlich. Darüber das Becken aus Zinn von 1321 und oben drauf der Deckel modern aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg von 1959.
1959 wurde der Dom erneut geweiht. Im Krieg war er stark beschädigt worden. Auch ein anderes Detail aus nicht-barocker Zeit fügt sich ein in den Bau, stammt aus dem 20. Jahrhundert. Ewald Mataré hat, wie für den Kölner Dom, auch für den Salzburger Dom ein Portal in Bronze gestaltet. Das Thema der Tür ist die Hoffnung. In der Mitte schwebt ein Engel zu Maria, verkündet ihr den Sohn Gottes, über Maria die Hand Gottes von Engeln umgeben.
Und unter ihr ein Feld voll mit Blütenknospen, die natürlich auch die Hoffnung ausdrücken sollen, die von der Gestaltung her hervorzuheben sind, weil sie in Email gemacht sind. Diese Materialmischung hat er ja auch in Köln an den Bronzetüren des Domes angewandt. Dazwischen eingesetzt dann noch einzelne Szenen zwischen den Emailknospen, die auch mit der Verkündigung zusammenhängen. Die Vertreibung aus dem Paradies auf dem Türgriff, also im Grunde der Ausgangspunkt der Heilsgeschichte. Dann links unten die Hirten auf dem Felde, denen die Geburt verkündet wird, und rechts dann die Maria mit dem Kind in der Krippe.
Am Portal von Mataré führt eine Treppe hinauf in das Dommuseum. Große Fenster ermöglichen den Blick in den Dom und über die Stadt. Hinten in Raum 4 ist der Domschatz untergebracht. Der private Schatz der Erzbischöfe ist nach der Auflösung des Fürstentums verstreut in viele europäische Städte. Verblieben ist der Kirchenschatz mit wertvollen Stücken aus dem Mittelalter. So eine Taube als Aufbewahrungsgefäß für Hostien.
Aus vergoldetem Kupfer mit Email, eine französische Arbeit aus Limoges, aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts, sehr lebendig durch das Email, durch dieses eingesetzte blaue Glasauge. Ein sehr schönes Stück, es gibt von diesen Tauben etwa ein Dutzend und die Salzburger ist sicher das schönste Exemplar.
Über dem Altar hing die Taube, einer der kostbaren Schätze im Salzburger Dommuseum. Eher skurril im weitläufigen Gang, der Residenz und Dom verbindet, ist die Kunst- und Wunderkammer, mit Kuriositäten quer durch Gottes Schöpfung mit barocker Leidenschaft gesammelt. Durch die Fenster der Wunderkammer geht der Blick hinunter auf den Kapitelsplatz, einer der im Barock geschaffenen Plätze, die die Salzburger mit neuer, moderner Kunst konfrontieren. Über Jahrzehnte musste die moderne Kunst im Schatten der Weltkulturerbestadt Salzburg pausieren. Auch Peter Keller vom Dommuseum ist an den Diskussionen über die moderne Kunst beteiligt.
Und dementsprechend ist es auch schwierig, jetzt in den letzten Jahren gibt es mehr Bemühungen, da wieder etwas zu machen. Aber es ist eben sehr schwierig, da die entsprechenden Orte zu finden, die Künstler, die auf den Ort eingehen können und dann auch das Publikum, das sich damit anfreunden kann.
Angefreundet haben sich die Salzburger auf jeden Fall mit der großen goldenen Kugel direkt neben dem Dom von Stefan Balkenhol, 5 Meter im Durchmesser, mit einem Männchen oben auf. Ein neuer Treffpunkt am Salzburger Dom und ein neues Fotomotiv für die Touristen.
Und Stefan Quelitz hat wahrscheinlich auch fleißig mitgeknipst in und um den Salzburger Dom und uns hat er dann davon erzählt. Ja, und damit ist jetzt mit Kirchenbesichtigungen hier in Domradio Reise erst einmal Schluss. Weiter geht es gleich nach den Nachrichten mit den Ausflugstipps für das Wochenende. Nachhören können Sie die Beiträge aber natürlich noch einmal auf domradio.de.
Domradio Reisen. Ausflugtipps zum Wochenende.
Naja, bessere Voraussetzungen für das Wochenende kann man wenigstens hier bei uns in Deutschlands Westen nicht haben. Die Sonne scheint, die Temperaturen stimmen und deshalb haben wir jetzt ein paar Open-Air-Ausflugstipps für das Wochenende für Sie.
Tag der Gärten in Westfalen. Ob Rosengarten, Mittelaltergarten oder ganz gewöhnlicher Vorgarten. Über fremde Gartenzäune schauen kann jeder am Wochenende in der Region Westfalen-Lippe. Über 100 Anlagen stellen sich am Tag der Gärten und Parks mit einem besonderen Programm der Öffentlichkeit vor. darunter 35 der schönsten öffentlich zugänglichen Anlagen sowie rund 70 kleinere private Gärten, die ihre Pforten dem neugierigen Besucher öffnen. Beispielsweise gibt's im Maximilianpark in Hamm alles über Kräuter im Mittelalter zu erfahren. Im Gräflichen Park in Bad Driburg wird's kulinarisch beim Spanferkel essen. Landesgartenschau 2014. Zülpich arbeitet im Moment auf Hochtouren. Von April bis September 2014 findet in der Stadt die nächste Landesgartenschau statt. Wer sich jetzt schon mal einen Eindruck davon verschaffen will, der kann am Sonntag mitmachen bei der kostenlosen Baustellenführung über das Gelände der Landesgartenschau 2014. An den drei Standorten Park am Wallgraben, Seepark und in der historischen Altstadt von Zülpich will die Gartenschau im kommenden Jahr Schau- und Themengärten, blühende Terrassen, Spielbereiche und Showprogramm präsentieren. Alles unter dem Motto Zülpicher Jahrtausendgärten, von der Römerzeit bis ins 21. Jahrhundert. Entschleunigung in Südwestfalen. Der spirituelle Sommer wird seit Anfang Juni bis in den September hinein in Südwestfalen zelebriert. Über 250 Veranstaltungen stehen auf dem Programm, darunter Taizé-Gebete unter Tage, geführte Wanderungen auf historischen Pilgerwegen, Meditationen auf Berggipfeln bei Sonnenaufgang oder Dichterlesungen im Freien. Höhepunkt ist ein Konzert des norwegischen Saxophonisten Jan Garbarek, der am Sonntag gemeinsam mit dem Hilliard-Ensemble in der Kirche der Abtei Königsmünster auftritt. Ziel der Veranstaltung ist es, den Besuchern mit Musik und Kunstprojekten beim Pilgern und auch beim Klettern auf ungewöhnliche Weise spirituelle Erfahrungen innerhalb und außerhalb religiöser Gemeinschaften zu bieten. Weinblütenfest in Düsseldorf. Das Weinblütenfest ist ein Gourmetfest der besonderen Art und lockt mit 15 Sterneköchen jedes Jahr rund 30.000 Besucher ins historische Kaiserswerth in Düsseldorf. Auch Sterneköche wie Johann Lafer oder Dieter Müller wurden hier schon gesehen. Die vielen Stände laden auch in diesem Jahr wieder ihre Gäste zu kulinarischen Spezialitäten und sommerlichen Kreationen ein. Ergänzt wird das kulinarische Angebot der Spitzenköche durch eine große Auswahl an internationalen Weinen von Winzern von Weltrang. In Düsseldorf am Sonntag von 12 bis 20 Uhr.
Jede Menge Tipps und gleich sagen wir noch, wie das Wetter wird am Wochenende, nicht nur hier, sondern vielleicht auch da, wo Sie eventuell noch hinreisen.
Domradio Reisewetter.
Wunderbar. Anders kann man das Wetter im Moment ja eigentlich nicht beschreiben. Keine Wolke am Himmel am ersten, jetzt haben wir es aber, den richtigen Sommertag in diesem Jahr. Mehr darüber erzählt uns jetzt Renato Schlegelmilch. Schön, dass du da bist.
Heike, schönen guten Morgen.
Ich mache jetzt hier auch mal ein bisschen eitel Sonnenschein wie du jetzt, ne?
Also wettertechnisch auf alle Fälle. Man muss ja eigentlich nur rausgucken. 20 bis 26 Grad im größten Teil von Deutschland heute und am Wochenende. Kurze Hosen sollte man eigentlich schon längst rausgeholt haben. An den Küsten ist es ein bisschen kälter, 16 bis 20 Grad, aber das ist, wenn wir das so vergleichen mit den letzten Wochen, ja immer noch sauwarm, ich sag's einfach mal so. In der Mitte und im Süden, jetzt kommt der Wermutstropfen an der ganzen Geschichte, kann es ab Samstagmittag ein bisschen Regen geben, aber trotzdem, die Temperaturen bleiben warm und Sonntag kommt es dann auf uns zu. Bei diesen Temperaturen wird es sehr schwül, sehr feuchtwarm und das bedeutet, was kommt dann?
Regen.
Gewitter. Kräftige Gewitter, so ab Sonntagmittag, vor allem im Süden des Landes. Also nicht nur eitel Sonnenschein, es ist im Prinzip eigentlich alles dabei, was das Wetter bringen kann am Wochenende.
Okay, also ein Gewitter kann man ja mal verschmerzen, ein Sommergewitter, aber gibt es eigentlich eine Region, wo es noch schöner ist als bei uns im Moment?
Es ist interessant, im Moment heiter bis wolkig ja bei uns am Wochenende und heiter bis wolkig ist es fast überall in Europa. Die Verteilung ist bloß das Interessante. Wenn wir nach Skandinavien gehen, ist wunderschönes Sonnenwetter, da gibt es kein Gewitter, da gibt es keinen Regen. Dafür ist es aber ein bisschen kälter als bei uns, sind so um die 15 Grad. Wenn wir in die andere Richtung gehen, nach Süden, in Italien, haben wir es 29 Grad. Aber dann am ganzen Wochenende immer hin und wieder Schauer, die auftauchen. Und wenn wir uns so die Verteilung angucken von Wolken, von Temperaturen, von Regen, von Sonne, liegen wir eigentlich in einem gesunden Mittelfeld.
Jetzt ist ja Anfang Juni, das heißt die erste Woche des Sommers ist schon rum. Weiß man denn schon, wie die zweite wird?
Die wird eigentlich sehr schön, die wird schöner sogar als das Wochenende mit den paar Gewittern, die ja vor uns stehen. Es gibt ein kleines Tief über der Mitte Deutschlands, was eben die Gewitter zu uns bringt, wo Sonntag, Montag auch noch ein bisschen Regen. Da wird es auch in den Hochwasserregionen in Mitteldeutschland nochmal ein bisschen kritisch, aber das haben wir dann relativ schnell überstanden. Ab Mittwoch, da kommt dann ein Hoch über der Nordsee, das kommt dann zu uns und bringt dann auf absehbare Zeit wunderschönes, warmes, stabiles Sommerwetter zu uns.
Der Sommer ist da und so ein kleines Sommergewitter, das kann die Stimmung auch nicht drüben. Renato Schlegelmilch, Dankeschön für diese guten Aussichten.
Immer gerne.